Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. In den Actionfilmen der 90er Jahre haben die Hauptfiguren immer ein paar lockere Sprüche dabei. Und einer, der meiner Frau und mir besonders gut gefällt, ist dieser. Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist. Das ist auch eigentlich ein ganz gutes Lebensmotto, auch wenn in diesem Fall das böse Genie diesen Spruch bringt und kenne ich von den Guten. Aber gut, es drückt eben aus, dass wir uns vorbereiten können auf das, was kommt. Und wer sich gut vorbereitet, der schafft es und hat Erfolg mit dem, was er tut. Heute ist der erste Advent. In genau 3 Wochen ist Weihnachten. Von daher die Frage, seid ihr vorbereitet auf Weihnachten? Habt ihr einen Plan, was bis dahin alles erledigt werden muss? Alle Eventualitäten bedacht, das Essen geplant, den Festbraten bestellt, Geschenke gekauft, die Gäste geladen, das Programm vorbereitet und die Tage durchorganisiert, so wie jedes Jahr? Vielleicht war es letztes Jahr wieder etwas hektisch. Und deswegen planen wir es diesmal etwas anders, mit etwas mehr Ruhe und Besinnlichkeit. Aber, ach ja, wir müssen noch dies, wir müssen noch das und das auch noch. Und der Weihnachtsstress, er kündigt sich schon heute an. Dabei ist Weihnachten etwas anderes. Ein Ereignis des Frieden, Ruhe, Hoffnung, aber auch besinnliches Nachdenken in die Welt bringen will. Doch dafür bleibt nicht die Zeit. Viel zu oft stehen wir an Weihnachten abgehetzt und unvorbereitet vor dem Kind in der Krippe. Dabei soll doch der Advent genau dazu dienen. Der Advent, die Zeit der Ankunft, ist die Zeit, sich bereit zu machen, sich bereit machen zu lassen und bereit zu werden. Für die Predigt für den heutigen Sonntag, den ersten Advent, wird aber dennoch kein besinnlicher Text vorgeschlagen, sondern der Psalm 24. Ein Text voll Ehre und Lobpreis für Gott, aber auch der Anfrage an uns. Ich lese uns den Psalm 24 nach Luther 20,17. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Dieser Psalm als Predigtext zum ersten Advent. Es hat mich etwas nachdenklich gemacht. Meine Gedanken dazu habe ich in 3 Punkte gefasst, die ich mit euch teilen möchte. Erstens, der Herr stark und mächtig. Zweitens, mache die Tore weit. Und drittens, auf dem Berg ankommen. Erster Punkt, der Herr stark und mächtig. Gleich zu Beginn des Psalms wird ein besonderer, fast schon epischer Ton angeschlagen und am Ende des Psalms in einer Art Kehrvers wieder aufgenommen. Es fängt an mit, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die, die darauf wohnen. und mit: Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit, der König der Ehre, hört der Psalm auf. Ich finde, diese beiden Klammern sind nicht zum darüber weglesen gemacht, sondern stellen in den Mittelpunkt, um was es an Weihnachten, was uns an Weihnachten oft verloren geht. Die Größe und Herrlichkeit Gottes. Die Menschwerdung Gottes hat diese Größe nicht aufgehoben. Das kleine Kind in der Krippe und auch nicht der Mann, der uns später begegnet, nimmt dem Vater etwas von seinem Alleinstellungsmerkmal. Gott ist der Schöpfer, so wird er uns vorgestellt am Anfang des Psalms. Und er ist der König. Er ist der Herrscher über alles. Damit endet der Psalm. Für uns heutigen Menschen, die wir Naturwissenschaft betreiben und in unserem Individualismus Autoritäten ablehnen, sind dies beides Herausforderungen. Wobei, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, die Naturwissenschaft macht ja nur eine Aussage über das Wie und nicht über das Wozu. Und heute wissen wir viel mehr davon, wie im Grunde ehrfurchtgebietend die Entstehung des Universums ist. Und irgendwie mit der Entdeckung eines jeden neuen Exoplaneten, es gibt jetzt irgendwie so 5000, da draußen erkennen selbst atheistische Wissenschaftler, wie zerbrechlich und außergewöhnlich das Leben auf diesem Planeten hier eigentlich ist. Sehen wir einmal auf zu den Sternen und denken daran, dass Gott jeden einzelnen Stern gewollt hat. Es gibt Milliarden und Abermilliarden davon. Wenn wir es nachts nicht so hell machen würden, würden wir sehen können, was Abraham sah. Wir könnten mit bloßem Auge weit hinaus ins All sehen und eine nicht zählbare Menge an Sternen wahrnehmen. Mit großer, vielleicht auch kindlicher Begeisterung betrachte ich die Bilder von den großen Teleskopen auf der Erde und denke, wie groß, oh Gott, bist du. Dein Universum ist für uns nicht fassbar. Oder vielleicht etwas anderes, was uns vielleicht näher liegt. Sehen wir einfach mal auf unsere Hand und ihre Finger. Knochen, Muskeln, Sehnen, Gelenke und Haut, Elemente, die sich zu einem unglaublichen Zusammenspiel finden, ja, sich in einem Tanz bewegen können. Und deren Potenzial jeden Roboterkonstrukteur in Ehrfurcht stehen lässt. Nichts in dieser Welt, in Gottes Schöpfung, ist klein oder gering zu schätzen, unwichtig oder nutzlos. Die Naturwissenschaften lehren uns erst, wie groß Gottes Schöpfung in Wirklichkeit ist. Und Gott als König, der andere Aspekt, der hier beschrieben wird, der Anspruch eines Königs an uns. Ja, er ist durch die vielen bösen Erfahrungen mit Herrschern in der Geschichte der Menschheit geprägt. Und auch heute sehen wir es mit Sorge, wenn Präsidenten und Regierungschefs von der Aufteilung der Macht nicht viel halten. Menschen, die Macht um ihrer selbst willen lieben und ausnutzen wollen, die dies zu ihrem eigenen Vorteil tun oder die ihrem eigenen Wahn folgen. Eines haben diese Herrscher alle gemein. Der Einzelne und besonders der einfache Mensch hat in ihrem Weltbild keinen Platz und keinen Wert. Und genau das ist anders bei unserem Gott. Genau deswegen wird er selber Mensch, weil Gott jeden Einzelnen von uns kennt. Er weiß, was uns umtreibt und was uns bewegt, wo unsere Hoffnung liegt und unsere Ängste sich finden. Er kennt uns und mehr noch. Er macht es sich zur Aufgabe, uns durch unser Leben zu begleiten und eben nicht allein zu lassen, sondern mitzugehen. Jeden Tag und jeden einzelnen Schritt. Er sitzt nicht nur in einem fernen Thronsaal und lässt sich von Engeln Lobpreis singen. Nein, er ist hier, mitten unter uns, durch seinen Geist und seinen Sohn. Und das ist das, was uns im Advent begegnen will. Der König der Ehre kommt zu uns. Er will bei uns einziehen. Er steigt herab von seinem Thron, um uns nahe zu sein, um die Distanz aufzuheben und uns ganz persönlich zu berühren und heimzuholen. Advent heißt Ankunft. Ich habe mir fest vorgenommen, mir in diesem Advent Zeit zu nehmen, um Gottes Größe nachzuspüren. Ob mir das gelingen wird, werde ich erst an Weihnachten wissen. Denn ich bin leicht abzulenken. Und wie soll das dann zu mir durchdringen? Und wie so oft stellt sich mir die Frage, wie öffne ich mein Herz für Gott? Kommen wir zum zweiten Punkt, machet die Tore weit. Das klingt so einfach, nicht? Machen wir die Tore weit, die Tore zu unserem Herzen und zu unserer Seele. Öffnen wir unser Herz für Gottes Reden. Aber wollen wir das? Das Tor zu unserem Herzen öffnen, dass wir reinen Herzens werden? Wie oft sagen wir insgeheim, ich will das nicht hören. Oder wir tun es ab mit, ach, das kenne ich schon. Das muss ich nicht mehr hören. Das müssen doch andere hören. Das denke ich jedenfalls manchmal bei einer Predigt. Oder wir wehren uns innerlich dagegen und sagen, das ist doch alles Quatsch. Aber natürlich, genau so ist der Geist unserer Zeit. Ja, wir leben in einer Gesellschaft der Überinformation, so sagt man das, und der Hektik. Es gibt einfach zu vieles, was auf uns eindringt. Und deshalb versuchen wir, alles umgehend irgendwie zu kategorisieren. Und zwar anhand von minimalen Details. Wir sagen, ja, so ist es richtig, wenn wir dieses oder jenes Schlüsselwort hören. Und wir sagen, das ist falsch, wenn uns einzelne Worte und Aussagen nicht gefallen. Wir teilen die Aussagen und manchmal auch die Menschen gleich mit in Schwarz und Weiß ein. Machen wir das auch mit Gottes Wort? Sagen wir bisweilen zu uns selbst, dieses erfüllt meine Kriterien an Gottes Wort und bestätigt meine Meinung, das andere aber nicht. Deswegen ist es falsch. Ist es möglich, dass auch wir Christen nicht mehr bereit sind, über Kategorien hinwegzusehen, wie Jesus es tat? Gott lässt sich nicht kategorisieren. Christlich ist nicht das eine oder das andere, nur das. Gott ist immer der ganz andere, wie Karl Barth es ausdrückt. Gott ist unerwartet, grenzenlos und eben immer anders. Wir sind das nicht. Wir sind vorhersehbar, wir sind eingrenzend und eigentlich immer irgendwie gleich. Meistens stehen wir Gott im Weg und weil wir selbst zu wissen glauben, was richtig und was falsch ist. Und wenn wir unsere Herzen öffnen wollen für den kommenden Herrn, dann, ja, was? Dann müssen wir ablassen davon und uns in Gottes Augen neu betrachten. Lass uns noch mal kurz darüber nachsehen, was wir bereits in der Schriftlesung gehört haben. Es ist die Epistel, die für diesen Predigttext vorgeschlagen ist. Für diesen ersten Advent. Ich lese uns nochmal die letzten beiden Verse. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen. Nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Paulus fordert uns hier auf, zum Buße, zum Maßhalten, zum Ablegen von Vorverurteilungen und dazu, uns selbst zurückzunehmen. Ist dies das Mittel der Wahl im Advent? Der Psalmbeter in unserem Predigttext sagt es, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das ersucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Was kann das für uns bedeuten? Sein Antlitz suchen, unschuldige Hände haben und reinen Herzens sein. Ich will danach fragen in diesem Advent. Doch was hilft mir dabei? Wisst ihr, vor ein paar Jahren habe ich etwas gelernt, was mich seitdem immer wieder irritiert. In der alten Kirche war der Advent eine Fastenzeit. Ja, muss man sich mal vorstellen, ne? Weihnachtsmarkt, Fasten. Also eine Zeit der Buße und der persönlichen Zurücknahme. Zwischen dem Martinsfest am 11. November und bis Epiphanias am 6. Januar wurde an jeweils 3 Tagen in der Woche gefastet. Das ergab genauso viele Fastentage wie in der Passionszeit. Warum haben unsere Vorväter im Glauben diese Zeit so gestaltet? Die Antwort finden wir genau hier, damit wir reinen Herzens werden, damit wir uns fokussieren auf Gott, damit wir uns bewusst machen, dass nicht wir es sind, die an Weihnachten schenken, sondern es ist Gott, der uns beschenkt, indem er auf uns zukommt und uns zuspricht, dass er alle unsere Schuld von uns nimmt, wenn wir sie ihm geben. Ja, wir machen Geschenke an Weihnachten, das ist wunderschön. Es symbolisiert, dass wir überreich beschenkt sind und dass wir die Freude von Gottes Gegenwart weitergeben wollen. Doch das ist nicht die Hauptsache. Im Advent können wir lernen, was und letztendlich als einziges zählt: Gottes Gnade. Von daher will ich mich in diesem Advent hinterfragen lassen. Ich will Buße tun für mein falsches Handeln, für meinen Neid und meine Missgunst. Ich will um Vergebung bitten und Gott erlauben, mich zu korrigieren. Ich will die Lüge ablegen und mich mit Saufen und Fressen zurückhalten. Doch allein kann ich das nicht. Aber ich kann Gott darum bitten. Denn nur er kann Veränderung schenken durch seinen Geist, durch seinen Geist. Sein Heiliger Geist macht uns bereit, den Weg zum heiligen Berg zu nehmen, wie es der Psalmbeter sagt. Doch was erwartet uns dort? Wofür all die Mühen? Wofür der Advent? Kommen wir also zum dritten und letzten Punkt. Auf dem Berg ankommen. Oder anders gesagt, wohin bringt uns der Advent? Was macht das mit uns, wenn wir Advent bewusst leben und uns vorbereiten lassen? Natürlich wäre nur das schon schön, wenn Weihnachten einmal nicht die Zeit des Abhetzens, der vielen Reisen und Besuche, der Geschenke, des vielen Essens und Trinkens wäre, wenn Menschen und Familien, wenn Weihnachten wäre, wie es in den schönen Weihnachtsfilmen dargestellt ist, wenn Menschen und Familien sich aussöhnen, wenn das Gute gewinnt und die Liebe über alles triumphiert. Wir wissen, dass die Realität eine andere ist. Menschen fürchten sich vor dem möglichen Familienstreit oder vor der Einsamkeit an Weihnachten. Zu keiner Zeit ist die Selbstmordrate höher als an Weihnachten. Und dass Frieden auf Erden werde, ist auch für dieses Jahr nicht wirklich zu erwarten. Doch sei uns gesagt, solange wie wir Christen Weihnachten feiern, war es nie anders. Die frühen Christen litten unter der Verfolgung und auch in der Zeit der Spätantike, der alten Kirche, war es in Zeiten der Völkerwanderung nicht wirklich einfach. Auch das Mittelalter war geprägt von Herausforderungen und Ungleichheit. Natürlich, in meiner Vorstellung, Weihnachten zu feiern, am Hof Ottos des Großen in den Dom zu Magdeburg zu gehen, das war sicherlich spektakulär. Aber die Mehrheit der Menschen erlebte Weihnachten in einer kalten, einfachen Hütte. Und dennoch war hier immer Hoffnung. Eines der mir liebsten Adventslieder, »Wie soll ich dich empfangen?« von Paul Gerhardt, erzählt davon. Geschrieben mitten hinein in die wirre und furchtbare Zeit, am Ende und nach dem 30-jährigen Krieg. Das Leid nach 30 Jahren Krieg, Verwüstung und Krankheit war noch überall zu spüren. Dieses Lied spricht davon, wie schwer es für uns Menschen ist, Advent zu leben. Aber es spricht eben auch von der Hoffnung der kommenden Welt. Ich lese uns die Strophen 7, 8 und 10. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt den Sündern zum Trost und wahren Heil. Schafft das bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hole uns allzumal zum ew'gen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Dieses Lied richtet unseren Blick auf die konkrete Hilfe Gottes in unserem Alltag und über das Diesseits hinweg. Denn der Advent, so haben wir es schon gehört, will uns nicht nur den Weg zur Krippe weisen und dem Herrn, der bei uns ist. Nein, der Sinn des Advents geht darüber hinaus. Wir dürfen unseren Blick erheben und unsere Hoffnung setzen auf den kommenden Herrn, auf das neue Jerusalem und die Hoffnung des Segensreiches, der Freudensaal, wie Paul Gerhardt es sagt. Es ist Gottes neue Welt, die all unser heutiges Haben und Sein in den Schatten stellt. Darauf gehen wir zu im Advent. Ein letzter Gedankengang dazu. Denn der Gedanke an Gottes neue Welt erfüllt manche mit Angst. Zum einen zu verlieren, was wir haben und an dem wir uns freuen, die Frage ängstigt, was ist, wenn Gottes neue Welt, die Dinge, die ich hier liebe, nicht vorhanden sind, wenn es die da nicht gibt? Was ist, wenn die neue Welt mir nicht passt? Hans-Jo hat es vorhin vorgesungen, wie das ist. Andere dagegen sind erfüllt von der Angst, nicht gut genug zu sein, dass sie nicht rein herzens genug sind, um es mit den Worten des Psalms zu sagen, dass das Tor zum Festmahl mit dem auferstandenen Herrn für sie verschlossen bleibt. Für beide Ängste habe ich viel Verständnis, denn wir kennen die neue Welt noch nicht und wir wissen nicht, was uns auf dem Weg bis dahin noch erwartet. Vielleicht empfinden wir sogar angesichts des Schreckens der heutigen Zeit, dass wir auf die Trübsalszeit zugehen, also diese letzten schweren 7 Jahre, wie wir es von der Offenbarung her zu verstehen glauben. Und da stellt sich natürlich die Frage, werden wir dies überstehen oder werden wir versagen und im Gericht unseres Herrn als zu leicht verworfen werden? Das macht uns Angst, natürlich. Wir wissen aber eines. Gott ist der liebende Vater. Er ist nicht wie andere Väter, sondern er ist barmherzig, geduldig und gnädig. Und das ist er immer und zu uns allen, die wir ihn Vater nennen, weil er uns lieb hat. Und noch etwas. Wir wissen, dass auf den Advent Weihnachten folgt, denn die wahre Bedeutung des Kindes in der Krippe ist, Gott kommt zu uns. Er ist nicht mehr der ferne Gott, der Schöpfer des Universums, der irgendwo zwischen den Sternen lebt. Nein, er ist der nahe Gott. Und unsere Sorgen um die kommende Welt können und dürfen wir auf ihn werfen. Wir dürfen ihm sagen, ich habe Angst vor dem, was kommt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es mir bei dir in der neuen Welt besser gefällt als hier. Und ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Und auf all diese Sorgen gibt es seit Weihnachten eine Antwort. Jesus Christus. Der, dem unser leibliches Wohl so wichtig ist, dass er Wein aus Wasser macht. Und der sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Wisst ihr, die Sorge darum, vor Gott nicht bestehen zu können, ist so alt wie die Menschheit. Aus allen Psalmen spricht das. Und gerade deswegen können wir mit dem Psalm 25, der nach unserem Predigtext kommt, können wir ausrufen, Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Und er wird uns vergeben und uns in sein Himmelreich hineinlassen. Wie es im Schlusswort von Psalm 23 heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Erinnern wir uns daran, wenn wir in diesem Jahr wieder an seiner Krippe stehen und hören wir die Worte von Paul Gerhardt, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Es ist Advent. Es ist die Zeit, dass wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit Gott. Denn unser Herr ist auf dem Weg zu uns. Um es mit den Worten der ersten Christen zu sagen, Maranatha, unser Herr kommt. Amen.